Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das nächste Stichwort hier auf meiner Karte ist, dass ich heute mit einer der streitbarsten Politikerinnen des Landes spreche, Quod erat demonstrandum. Vielen Dank, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Streitbar sage ich aber natürlich auch bewusst. Sie haben nämlich gerade ein Buch veröffentlicht in diesen Tagen und da steht ganz groß drauf, streitbar, was Deutschland jetzt lernen muss. Ich muss diese Frage stellen. Selbst geschrieben, ja?
Ich hätte, wenn Sie mich nicht gefragt hätten, hätte ich es ungefragt gesagt, weil ich schon mal angesprochen wurde. Und ich war ein bisschen überrascht, weil wenn mein Name draufsteht, sollte ich es auch geschrieben haben. Ja,
das
ich habe
Sie ja mal Kolleginnen und Kollegen
erzählen.
Ich habe
es selbst geschrieben. Nein, ich akzeptiere, wenn das andere anders machen, das muss jeder selber wissen. Ich habe als Sparringspartner einen wissenschaftlichen Mitarbeiter vor mir gehabt. Wir haben darüber diskutiert, was sollte rein, was nicht. Ich komme ja aus der Verlagsbranche und ich weiß, ein Buch darf nicht zu dick sein. Mhm. Sonst ist es ein Tablebook und bleibt dort liegen, sieht gut aus. Aber die Chance, dass es komplett gelesen wird, nimmt mit dem Umfang ab. Und insofern, ja, ich habe es selbst geschrieben. Ich weiß, was drin steht demnach.
Das ist gut. Ich habe mit eines meiner ersten Interviews, Neil Postman, gesprochen. Und der gab damals irgendwie den Rat mit, wenn Sie mal ein Buch schreiben, schreiben Sie die wichtigsten Sachen in die ersten 30 Seiten. Die meisten Leute lesen nicht weiter. Ich weiß nicht, aber also ich habe ein bisschen weiter gelesen, kann ich schon mal sagen. Ich
wollte gerade sagen, was steht denn auf Seite 31?
Oh Gott, jetzt kommt der Test. Es ist ja leider schrecklich ernst, worüber Sie schreiben, auch wenn wir jetzt hier so flapsig reingehen. Was Deutschland lernen muss, nicht nur mitschwimmen, ich glaube, steht irgendwie auf Seite 50, sondern Führung übernehmen. Würden Sie sagen, dass es immer noch zu wenig, dass Deutschland Führung übernimmt? Weil dieser Gedanke mitgegeben, diese ganz großen Debatten, ja, Waffenlieferung, ja, nein, tun wir genug oder zu wenig, irgendwie finden die ja gar nicht mehr statt. Könnte man den Schluss daraus ziehen, weil wir jetzt genug tun?
Nein, wir tun nicht genug. Also ich habe ja sehr viel Kontakt auch zu den Kolleginnen und Kollegen der anderen 27 EU-Staaten, die sich mit Verteidigung beschäftigen. Und unsere Selbstwahrnehmung und die der anderen ist völlig unterschiedlich. Wir sind geprägt, und das werden die Damen und Herren, die hier sitzen, die so zu den Babyboomern gehören, bestätigen. Wir sind natürlich aufgewachsen dahingehend, dass wir, und das war auch richtig, Zurückhaltung üben, dass wir im Bündnis eingebunden sind, in Europa, in der NATO. Und man muss auch positiv vermerken, dass Deutschland wirklich seine Geschichte aufgearbeitet hat und aufarbeitet. Da gibt es Nachbarländer, die das nicht gemacht haben oder deutlich geringer. Und wir haben gelernt, uns an der Stelle zurückzuhalten. Ja, wir helfen wirtschaftlich. Ja, wir übernehmen auch durchaus Führung in Finanzfragen. Griechenland-Krise als Beispiel. Wir haben große Diplomaten gehabt, auch unter anderem Hans-Dietrich Genscher, die sich wirklich eingebracht haben. Das ist alles gut und richtig. Aber 77 Jahre nach Kriegsende erwarten die anderen von uns, europäischen Partnern, Nachbarn, auch die Mitglieder der NATO, Kanada, Vereinigte Staaten, dass wir in Europa auch eine zentrale Rolle übernehmen, wenn es um Fragen der Verteidigung geht. Und da ist die Selbstwahrnehmung nach dem Motto, das können wir nicht tun aufgrund unserer Geschichte, die ist völlig falsch. Auf meiner Reise in der Ukraine habe ich auch die Ukrainer gefragt, unterschiedlich. Wie seht ihr das? Und keiner davon reüssiert auf die Geschichte, sondern erwartet das jetzt und heute. Und das habe ich eben auch angemerkt, dass wir, und führen heißt übrigens nicht, dass man einfach nach vorne rennt und hofft, es rennt jemand hinterher, sondern dass man inspiriert, dass man Vorschläge macht und nicht immer wartet, bis die Vorschläge aus einem anderen Gremium kommen. Es gibt das Rammstein-Format, hat der amerikanische Verteidigungsminister aufgesetzt. Ich hätte es gut gefunden, wenn Deutschland nur mal als einfaches Beispiel so ein Format in Berlin einberufen hätte, wo wir auch mal unsere Ideen vorschlagen.
Ja, ich meine, es gab ja das Bemühen, Stichwort Formate, das Normandie-Format, also unter Einbeziehung Russlands zu aktivieren, zu reaktivieren. Olaf Scholz spielt da ja, ich würde sagen, eine eigene Rolle, die ihn wahrscheinlich dann nicht so passt. Also ich würde Sie fragen, ist Olaf Scholz dann aus dieser Perspektive für Sie Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Also ich werde mit Sicherheit mich nicht hinreißen lassen, Kolleginnen und Kollegen aus der Ampel oder aus der eigenen Partei da zu korrigieren. Ich glaube, es ist
jetzt
sichtbar geworden.
Auf das Aber.
Nein, nicht das Aber, sondern ich glaube, es ist sichtbar für alle, die unsere Arbeit, meine Arbeit verfolgen, dass ich die Situation anders sehe als der Bundeskanzler. Ich räume ein, dass ein Bundeskanzler natürlich einen extrem großen Überblick hat. Nicht, dass ich den nicht habe, aber er natürlich viele Dinge anders bewertet. So. Wir müssen uns aber im Klaren darüber sein, wenn es Frau Merkel noch gäbe oder ein anderer Bundeskanzler, die Diskussion hätte jede Bundesregierung geführt. Denn 80 Tage nach einer neuen Bundesregierung mit einem Krieg in Europa konfrontiert zu werden, der übrigens auch nicht vergleichbar ist mit dem Krieg Ende der 90er im ehemaligen Jugoslawien.
Der Kosovo-Einsatz, ja.
Genau. Damit konfrontiert zu sein, hätte jede Bundesregierung wirklich in ihrer Planung, das, was man will, Koalitionsvertrag umsetzen, in ihren Grundfesten erschüttert. Und deswegen diskutieren wir. Und ich habe dann auch keine Hemmungen, diese Diskussion zu führen. Ich glaube, das ist auch richtig so und das erwartet man auch von uns. Also zumindest sehe ich meine politische Aufgabe so.
Ja, Sie schreiben ja auch in dem Buch, in der Öffentlichkeit haben viele Menschen die Notwendigkeit einer starken Verteidigungsarmee nicht erkennen wollen. Verstehe Ihr Buch auch so, dass Sie damit auch ja die Öffentlichkeit ein bisschen bewegen wollen. Viele bewegen Sie ja in der Öffentlichkeit auch mit Gegenreaktionen, die eben die Sorge haben, dass Sie für etwas stehen, was letztendlich, mal verknappt gesagt, eine Militarisierung auch von Politik, von Außenpolitik ist. Also dass das Militärische als Mittel einfach in einem Maße Gewicht bekommt, dass es bei vielen, und das ist vielleicht die gute Tradition dieses Landes, zu einem ersten Unwohlsein fühlt. Sind wir nicht weiter, dass Militär als Mittel der Politik eigentlich nicht das Mittel unserer Wahl sein soll?
Also es gibt ja den sehr klugen Spruch, den vielen unterstellt wird, dass er gesagt wurde, wenn du Krieg verhindern willst, rüste dich für den Krieg. Es geht natürlich nicht nur um Militär. Aber es geht darum, und Sie sehen es ja gerade in der Ukraine, dass bei einem möglichen Angriff man eben bereit sein muss, sich zur Wehr zu setzen. Und der Bundeskanzler hat ja zu Recht 3 Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine von Zeitenwende gesprochen. Und diese Zeitenwende hat ja viele Perspektiven. Das eine ist das Militärische. Natürlich muss Deutschland eine Armee haben, die, wie wir sagen, kaltstartfähig ist. Also im Falle eines Falles im Rahmen der NATO, im Rahmen Europas zu reagieren.
Sind wir
der Ausschuss, dem ich vorsitzen darf, heißt Verteidigungsausschuss, ja. Nicht Angriffsausschuss.
Ja.
Es gibt ja noch andere Perspektiven. Wie wird die Wirtschaft in Zukunft damit umgehen, mit Ländern, die unser System verändern oder gar vernichten wollen? Wie weit können wir oder wie weit müssen wir Rücksicht oder sollten unbedingt auf Menschenrechtsverletzungen gehen? Also wie weit ist Handel noch möglich mit Ländern, von denen wir wissen, dass sie am langen Ende unser System kaputt machen wollen? All diese Fragen, da wird es noch heftige Debatten geben. Das Dritte auch letztlich, wie ist der Mindset der Bevölkerung? Wir müssen Menschen ja auch mitnehmen und ihnen erklären. Und das bei einem solchen Thema, dass ich da polarisiere, das wäre ja auch seltsam, wenn nicht.
Es gibt natürlich auch einen anderen politischen Weg. Das muss nicht Ihre Rolle sein, aber weil wir auch über den Bundeskanzler und auch andere sprachen, die da eher versuchen, vielleicht das zu moderieren.
So eine Krise moderiert man nicht, sorry. Also das ist jetzt meine Meinung.
Ja, moderieren natürlich mit einem Ziel. Also er wurde ja viel kritisiert für seine China-Reise, kurz nach dem Parteitag, also kurz nachdem man gesagt hat, entsteht da nicht der nächste Putin und das nächste Problemfeld. Und dann sahen wir kurz danach beim G20-Gipfel mit der relativ klaren Verurteilung des Ukraine-Krieges dort, in diesem Gremium, wo man es nicht so erwartet hätte, vielleicht bringt diese Form der vorsichtigen Diplomatie doch mehr als man denkt. An anderen Stellen auch. Elmau, wo er verschiedene Länder mit dazugeholt hat. Sagen diese Vorsichtigkeit, die letztendlich Möglichkeiten offen lässt, verschlossene Türen, doch ein Stück weit zu öffnen.
Ja, aber das streitet ja keiner ab. Streitet ja überhaupt keiner ab. Ich gehöre nicht zu denen, die den Kanzler kritisieren, auf Reisen zu gehen und ins Gespräch zu kommen. Überhaupt nicht. Denn die wirklich wichtige Botschaft war ja, dass er dem chinesischen Präsidenten abbringen konnte, das Atomszenario auch den Russen gegenüber klar zu artikulieren, dass auch China, die übrigens Putin ist ja vor dem Angriff dorthin gereist, um sich grünes Licht zu holen, geben zu lassen, dass China das auch als unvorstellbar empfindet, dass diese allein darüber zu sprechen nicht zu akzeptieren ist. Nein, überhaupt nicht. Natürlich muss ein Kanzler, eine Außenministerin reisen, Gespräche suchen, aber es muss auch in der Richtung klar sein, dass wir Frieden wollen, dass wir Handel wollen, dass wir aber allen voran unsere Demokratie und unser System behalten wollen. Und deswegen kann man ins Gespräch gehen. umgehen, auch mit charmant und nett, aber an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Und deswegen habe ich im Gegenteil, also es ist gut, dass das passiert. Aber nochmal, weil Sie mich vorhin angesprochen haben, Militarisierung. Wissen Sie, als der Deutsche Bundestag vor 3 Jahren möglich gemacht hat, dass Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten mit der Bahn fahren dürfen, ohne etwas zu bezahlen, sofern sie ihre Uniform tragen, da habe ich E-Mails bekommen, ob jetzt die Militarisierung Deutschlands anfängt. Das ist ja schon bemerkenswert. 1,5 Jahre später, 1 Jahr später, brach Corona aus. Da haben die Menschen gejubelt, dass Soldaten und Soldatinnen in den Kommunen geholfen haben, in den sozialen Einrichtungen, in den Gesundheitsämtern. Fanden alle ganz toll. Die grauenvolle Flut in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, haben die Pioniere, die Bundeswehr geholfen. Da hat keiner von Militarisierung gesprochen.
Ja, aber also, natürlich auch, Frau Strack-Zimmermann, nee, weil da nicht die Logik oder die Sorge da war, dass dieses Militär eben nicht netterweise Listen ausfüllt im Impfzentrum oder Sandsäcke schleppt.
Das ist auch nicht deren Aufgabe.
Sondern eben wirklich kämpft. Und ich glaube, ich glaube, es gibt so eine Art Pazifismus, der gar keiner ist. Das ist so diese, warum sterben für Danzig-Logik. Ne? 1939, die Schlagzeile in Frankreich. Was hat das mit uns zu tun? Aber ich glaube, es gibt in diesem Land auch eine Grundstimmung, die über viele Jahrzehnte entstanden ist, weil man gesehen hat, wer Uniformen bejubelt. Ich übertreibe jetzt mal in die andere Richtung. Diese Vorerste Weltkriegsstimmung.
Ja, aber ich glaube,
dass wir da tiefe Spuren haben, die sagen, wenn es militärisch wird, lass uns erstmal skeptisch sein. Ist das nicht ein grundsätzlich positives Grundgefühl?
Nein. Das ist keines, das ist einfach naiv, weil wir davon ausgehen, dass es um uns herum keine Aggressoren mehr gibt. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man in die Geschichte greift, das, was 1914, also vor über 100 Jahren passiert ist, diese Begeisterung übrigens auch im Zweiten Weltkrieg, wir gehen in den Krieg und ich glaube, die Bilder und die Geschichte lehrt uns ja, welche Tragödien passieren. Das ändert aber nichts daran, dass 77 Jahre später wir nicht so tun können und das haben wir, übrigens wir alle, ich schließe auch meine Kollegin uns alle nicht aus, wir haben eben geglaubt, dass nach dem barbarischen Zweiten Weltkrieg, Gründung der UN, so etwas nicht mehr vorkommt. Und wir wissen seit dem 24. Februar, dass es wieder Panzerschlachten gibt. Wir haben uns damit beschäftigt mit Cyberangriffen, die es übrigens gibt. Wir haben uns damit beschäftigt mit asymmetrischen Angriffen, also Terroranschlägen. Und jetzt erleben wir Panzerschlachten wie 1914, wie 1900 in den 40er Jahren. Und da muss man schon gerüstet sein, immer in der Absicht, sich verteidigen zu können. Weil nur wer stark ist, der wird auch nicht angegriffen.